Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die hohen Neuinfektions- und Todeszahlen, die führen zu härteren Lockdowns in einigen Regionen. Wo in Deutschland in den kommenden Tagen die Maßnahmen jetzt verschärft werden, das ist auf jeden Fall gleich Thema hier bei uns. Und auch Mintu Tran aus dem Update-Team beschäftigt sich heute mit der Pandemie und damit, wie schwer es eigentlich ist, in diesen Zeiten zu trauern.
Selbst Trauern verläuft nicht in geordneten Bahnen gerade. Man kann oft nicht auf Beerdigungen kommen, die Familie kann nicht kommen. Und ich werde darüber sprechen, wie man in diesen Zeiten trotzdem seiner Trauer Platz geben kann.
Hört ihr gleich hier. Und dann schauen wir auf die Situation der Schweinebäuerinnen und Bauern. Schlachtbetriebe, die zu waren. Die Preise im Supermarkt sind gestiegen für Schweinefleisch. Davon ist nichts in der Landwirtschaft angekommen. Und dann auch noch Fälle von afrikanischer Schweinepest, weswegen die Chinesen kein Fleisch aus Deutschland mehr abnehmen. All das führt zu viel Unmut bei den Landwirtinnen und Landwirten. Wir sprechen drüber im Update an diesem Freitag.
Deutschlandfunk Nova.
Das war heute Morgen schon ein kleiner Schreck, oder? Beim Durchscrollen der Timeline knapp 30.000 neue Corona-Infektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Das sind mal eben fast 7.000 mehr als der Höchststand pro Tag bisher. Über einen harten Lockdown wird ja schon seit Tagen diskutiert und die Zahl heute hat das Thema noch mal brisanter gemacht. Ann Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Führt am Lockdown eigentlich jetzt noch ein Weg dran vorbei?
Ja, wahrscheinlich eher nicht, so wie es im Moment aussieht. Einige Bundesländer wie Sachsen und Bayern, die haben ja schon einen harten Lockdown beziehungsweise starten nächste Woche. Und die anderen Bundesländer, die halten sich im Moment noch an das, was Bund und Länder vor ein paar Wochen gemeinsam beschlossen hatten, nämlich den sogenannten Lockdown Light, also mit offenen Läden und offenen Schulen. Aber immer mehr Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sagen mittlerweile, das reicht nicht mehr aus.
Es wird ja schon seit Tagen gemunkelt, dass Bund und Länder sich wohl dann doch noch mal treffen, ne?
Ja, genau. Also eigentlich sollte es in diesem Jahr keinen Corona-Gipfel mehr geben. Aber seit heute wissen wir, es kommt wohl doch noch einer. Wahrscheinlich am Sonntag. Kanzlerin Angela Merkel hatte ja nach dem letzten Treffen gesagt, dass sie sich nur noch mal mit den Länderchefs und Chefinnen zusammensetzen will, wenn auch Maßnahmen beschlossen werden, die deutlich über das hinausgehen, was wir bisher haben. Und so sieht es jetzt auch aus.
Wie ist das denn? Sind die meisten Bundesländer dafür, die Maßnahmen zu verschärfen?
Also mittlerweile gibt es die Appelle aus sehr vielen Bundesländern. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann von den Grünen zum Beispiel, der hat für sein Bundesland heute Vormittag schon Ausgangsbeschränkungen ab Samstag angekündigt. Und zwar, weil er, so sagt er, nicht noch 3 Tage länger damit warten will. Das heißt, in Baden-Württemberg darf man dann nur noch mit triftigem Grund die Wohnung verlassen, ähnlich wie in Bayern. Und auch Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sagt, so geht's nicht weiter. Es muss was passieren und zwar schnell und vor Weihnachten.
Sämtliche Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs werden geschlossen. Die Schließung wird befristet bis zum 10. Januar. Und die Schließung muss so organisiert werden, dass Hamsterkäufe und überfüllte Läden und Innenstädte vermieden werden.
Ja, Armin Laschet und auch Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, finden sogar ein Treffen der Länder am Sonntag, das sei zu spät. Immerhin seien das noch 2 Tage und im Moment dürfe man gar keinen verlieren.
Dann schauen wir mal auf die Ausgangsbeschränkungen. Das ist ja was, was für uns alle kommen könnte. Was bedeutet das ganz genau?
Das ist im Moment, wenn Politikerinnen oder Politiker dieses Wort benutzen, noch nicht direkt klar, was das für unseren Alltag heißt. Es kommt nämlich darauf an, in welchem Bundesland man wohnt. Entscheidend dafür wird sein, was die Länder dann genau in ihre Verordnungen reinschreiben und was eben triftige Gründe sind. In Bayern sind das im Moment noch relativ viele. Das ist Arbeit, Schule, Arztbesuche, Einkaufen, das ist klar. Aber auf der Liste steht auch Sport, Gottesdienste und Besuche bei einem weiteren Haushalt. Je nach Bundesland könnte das aber auch enger gefasst werden.
Und die große Frage wird sein, kommt der harte Lockdown jetzt direkt oder erst ab Weihnachten?
Ja, das könnte die große Frage werden beim Bund-Länder-Treffen. Sachsen startet ja, wie gesagt, am Montag. In Bayern laufen die Verschärfungen schon. In Berlin zum Beispiel sollen die Geschäfte erst am 20.12. zumachen. In Thüringen am 19. Dezember eine Einheit. Die gibt es also noch nicht. Und heute hat sich auch nochmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu dem Thema geäußert. Der findet, es braucht neue Maßnahmen und zwar besser früher als später. Denn das Virus, sagt er, nehme auch nur bedingt Rücksicht darauf, ob wir wir schon alle unsere Weihnachtseinkäufe fertig haben oder nicht. Vor allem aber, findet Jens Spahn, müssten die Maßnahmen bundesweit einheitlich sein. Und damit könnte das Treffen am Wochenende also länger dauern.
Immer mehr Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder fordern einen harten Lockdown, um die steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Am Wochenende soll es dazu nochmal ein Treffen geben mit Kanzlerin Angela Merkel. Danke für die Infos an
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit 313 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen hat Sachsen den mit Abstand höchsten Inzidenzwert in Deutschland vor Thüringen, vor Bayern, die haben knapp 200. Tatsächlich liegt die Inzidenz in Sachsen doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt. Und ab Montag gilt deshalb in Sachsen Kitas, Schulen, Einzelhandel, alles wird geschlossen, Ausgangssperre und eine Beschränkung auf den eigenen Landkreis und einen Radius von 15 Kilometern. Das Bundesland hat sich von fast Corona-frei zum Corona-Hotspot entwickelt. Alexander Moritz ist unser Korrespondent in Sachsen. Wie ist denn im Moment die Situation im Land?
Also es ist tatsächlich dramatisch, was ich da so an Schilderungen höre, allerdings schon seit einigen Tagen und heute eben nochmal neu. Also die Zahlen steigen hier wirklich immer weiter, sowohl die Neuansteckungen als auch die Fälle, die dann schwerer verlaufen, wo die Menschen ins Krankenhaus kommen oder sogar auf die Intensivstation. Insofern, das hat die Regierung hier heute nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, muss da jetzt auch wirklich was passieren und deswegen hat man sich eben zu diesem Lockdown als erstes Bundesland entschieden. Angekündigt war das ja schon seit Anfang der Woche. Heute wurde das Ganze dann wirklich in Form einer Verordnung gegossen. Da hat man nochmal so ein bisschen nachjustiert. Also heute Nachmittag gab es eine Regierungssitzung hier. Das Kabinett hat sich getroffen. Es ging um die Frage zum Beispiel, ob man nachts eine generelle Ausgangssperre verhängen sollte. Das hat man jetzt nicht ganz gemacht, sondern erst ab einem Inzidenzwert von über 200 in 5 Tagen hintereinander. So eine Kompromisslösung, weil die SPD das erst nicht wollte. Und dann haben wir eben neben den Ausgangsbeschränkungen, hast du ja gesagt, 15 Kilometer am Tag und nur mit triftigem Grund raus, in der Nacht auch eine tatsächliche Ausgangssperre, wo man also gar nicht mehr raus darf, außer in absoluten Notfällen. Und der Ministerpräsident Kretschmer, der hier lange immer an die Solidarität der Leute appelliert hat, der hat heute auch sehr klar gesagt, die Zeit der Appelle ist vorbei. Es braucht jetzt einen starken Staat, der hier diese Regeln erlässt und eben dann auch durchsetzt.
Der Blick in die Krankenhäuser, gibt es noch genug Intensivbetten und Medizinpersonal?
Ja, die gibt es noch, können alle Menschen in Sachsen, die Akuthilfe benötigen, versorgt werden. Das hat heute hier auch der Leiter des Leipziger Universitätsklinikums, der hier so für den ganzen Bereich Westsachsen auch verantwortlich ist, gesagt. Aber die Krankenhäuser werden voller, alle Indikatoren steigen, es gibt mehr Fälle. Es gibt mehr Fälle im Krankenhaus. 2.700 Menschen liegen zurzeit in sächsischen Krankenhäusern mit Corona. Es müssen auch immer wieder Patienten verlegt werden von Kliniken aus dem Erzgebirge, aus Ostsachsen, Görlitz, Bautzen, die Regionen, wo die kleinen Kreiskrankenhäuser es schon gar nicht mehr schaffen. Aber auch diese Verlegekapazitäten sind natürlich begrenzt, weil eben auch in den größeren Krankenhäusern teilweise die Plätze schon knapp werden. Im Erzgebirge, da war in den letzten Tagen zeitweise nur noch ein Intensivbett frei, in einem Landkreis mit 340.000 Einwohnern. Das ist eine Großstadt. Ja. Und das ist natürlich gefährlich, wenn es dann zum Beispiel was ganz anderes gibt, einen Unfall, sagen wir mal, und plötzlich mehrere Intensivpatienten in ein Krankenhaus müssen und es nur noch ein Bett frei. Der Grund für diese ganze Knappheit ist, dass man kein Personal mehr hat. Im Erzgebirgskreis waren es teilweise 30-40% des Klinikpersonals, das in Quarantäne war, weil sie Kontakt hatten oder selbst an Covid-19 erkrankt sind oder auch unter dem Stress der vergangenen Wochen schon krank geworden sind. Also die Lage ist wirklich nicht gut. Und von den Klinikchefs, mit denen ich hier gesprochen habe, da hört man auch immer wieder so Kriegsmetaphern tatsächlich. Also wir sind hier an vorderster Front, werfen jetzt alles Material in die Schlacht. Aber auch, und das fand ich besonders erschreckend heute, wenn das so weitergeht mit den Neuansteckungen, dann müssen wir irgendwann die weiße Fahne hissen. Und das bedeutet, man muss über Triage wieder nachdenken. Also in den Krankenhäusern muss möglicherweise, noch nicht heute, aber in ein paar Wochen entschieden werden, wer ein Beatmungsbett bekommt und wer nicht.
Deutschlandfunk Nova Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz aus dem Bundesland mit der höchsten Inzidenz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerade ist nichts normal. Corona-Pandemie. Wir haben gerade pro Tag fast 30.000 Neuinfektionen in Deutschland. Fast 600 Menschen sind innerhalb eines Tages an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Und egal, ob Menschen gerade an Corona sterben oder an anderen Ursachen, selbst beim Abschied von Angehörigen ist gerade nichts normal. Viele Menschen können sich nicht mehr persönlich von ihren Lieben verabschieden. Wie beeinflusst die Pandemie gerade, wie Menschen von Verstorbenen Abschied nehmen?
Naja, normalerweise ist es ja so, dass alle Aufmerksamkeit auf den Tod des geliebten Menschen gerichtet ist. Also man braucht Platz und man braucht Zeit zum Trauern, will vielleicht die gestorbene Person noch ein letztes Mal sehen. Mich hat das Thema vor allem deshalb viel beschäftigt, weil eine Bekannte von mir, Nine Yamamoto Basson heißt sie, ein echt hartes Jahr hatte. Sie arbeitet als Künstlerin. Sie ist Anfang des Jahres nach New York geflogen, um dort eine Ausstellung zu machen. Und als die Pandemie über New York reinbrach, da war sie erstmal stuck in den USA.
Während dieser Zeit ist dann auch mein Vater gestorben, ganz plötzlich. Und er wohnte in Süddeutschland. Ja, und ich war ja in New York.
Horrorvorstellungen, also absolute Horrorvorstellungen. Familienmitglied verloren und dann nicht zu der Familie zurückfliegen können.
Das ist echt hart. Trauern in Zeiten von Covid, da läuft sicher einiges anders.
Also wie Beerdigungen und Abschied nehmen in Zeiten von Covid aussehen, darüber habe ich mit Sarah Benz gesprochen. Sie ist Trauerbegleiterin, Bestatterin und Seelsorgerin und Mitgründerin der Sarggeschichten. Das ist ein Kurzfilmprojekt über Sterben, Trauern und Erinnern auf YouTube.
Was jetzt wirklich schlimm ist, ist, wenn die Menschen ihre Verstorbenen nicht mehr sehen können. Bei uns ist das besonders wichtig, dass die Leute auch eingeladen werden, ihre Verstorbenen selber zu waschen, selber anzuziehen, selber in den Sarg zu legen. Und das ist jetzt schwierig, weil das bei Menschen, die an Corona verstorben sind, nicht geht und weil das auch bei anderen Menschen teilweise nicht geht, weil die Zugehörigen vielleicht selber in Quarantäne sind oder selber nicht reisen können. Und dann wird so ein ganz wichtiges Element von Abschied plötzlich ausgeklammert und kann nicht mehr stattfinden.
Also persönlich Abschied nehmen, das geht teilweise einfach nicht.
Normalerweise trauert man ja auch nicht wirklich alleine, sondern mit Familie, mit Wahlfamilie, gemeinsam mit Freunden. Große Menschenansammlungen sind ja aber eben gerade schwierig. Wie geht man damit um?
Also klar, eine feste Umarmung oder Trauern mit der ganzen Familie und mit allen Freunden, die die Person kannten, das geht gerade nicht. Aber Sarah Benz sagt, das heißt nicht, dass dann Gemeinschaft auch komplett wegfällt.
Man kann ja durch Videotelefonie sich sehen oder man kann telefonieren oder man kann bestimmte Rituale auch durchführen. Wenn zum Beispiel bei einer Bestattung nicht alle da sein können, könnte man sagen, an der und der Stelle um die und die Uhrzeit zünden dann alle eine Kerze an, also alle bei sich im Fenster oder es hören alle das gleiche Lied oder Menschen gehen nacheinander ans Grab.
Da gibt es einfach mehrere Rituale und kleine Dinge, die man machen kann, damit man sich während dieser Zeit der Trauer nicht auch noch alleine fühlt mit dieser Trauer eben.
Videotelefonie schön und gut. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man sich richtig scheiße vorkommt. Das ist schon was anderes, als einfach da zu sein.
Klar, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich viele Menschen auch irgendwie total ohnmächtig fühlen. Aber Sarah Benz sagt, nur weil man weit entfernt ist, heißt es nicht, dass man nichts tun kann.
Man kann auch Sachen vorbereiten, die vielleicht noch mit zu den Verstorbenen gelegt werden sollen. Briefe, kleine Andenken. Ja, kann man auch Kinder einbinden, dass sie vielleicht noch ein Bild malen, dass man etwas tun kann. Weil ich glaube, dass belastendste in der Trauer ist, wenn man ohnmächtig ist und nichts machen kann. Deshalb ist es immer wichtig, wenn ich etwas finde, wo ich vielleicht meine Trauer auch ausdrücken kann. Und wenn ich das in irgendeiner Form gestalten kann und in irgendeiner Weise handlungsfähig bleibe, dann ist das sehr hilfreich für so einen Prozess.
Richtig ohnmächtig hat sich auch meine Bekannte Nine in New York gefühlt. Sie hatte übrigens Riesenprobleme, ihren Vater nach zen-buddhistischer Tradition überhaupt korrekt einäschern zu lassen und auch einen Mönch oder eine Nonne überhaupt zu finden, die die buddhistischen Totenrituale durchführt. Da mussten dann kreative Lösungen her. Und sie hat sich dann an ein buddhistisches Zen-Zentrum in New York gewandt.
Sie haben einen Zen-Priester gefunden, der in Kalifornien ist. Und er war sehr, sehr nett und hat mir übers Telefon beigebracht, wie ich die Rituale machen soll, wie ich die machen kann. Ja, normalerweise macht das nur ein Priester oder die Priesterin, aber in diesem Falle war es halt einfach nicht möglich. In solchen Krisensituationen, ne, wie auch im Krieg oder so, muss man improvisieren. Dann macht das die Familie oder die Leute da daneben, die gerade mit der Person sind.
Nine hat dann diese Rituale selbst durchgeführt, von New York aus per Videokonferenz.
Trauern in Zeiten von Corona, ohne persönlich Abschied nehmen zu können, mit Videokonferenz. Wie das geht und was das mit Betroffenen macht, darüber habe ich gesprochen mit Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schnell nach Feierabend noch ein paar Mails checken, eine WhatsApp an den Kollegen oder die Kollegin der Frühschicht schicken. Wichtiges Telefonat vielleicht noch nach dem Abendessen gibt's auch. Gerade jetzt, wo viele im Homeoffice sitzen oder im Home-Studio, da fällt die Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und Freizeit total schwer und deshalb gibt es jetzt einen Vorstoß im Europaparlament, dass es in der gesamten EU ein Recht auf Abschalten geben soll. Wem das helfen könnte und warum manche Menschen aber sehr gerne Freizeit und Beruf vermischen, das sagt euch Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas.
Diese Ruhe. Endlich kann man mal so richtig entspannen, so richtig zu sich kommen. Ist gar nicht so leicht, wenn wir ständig erreichbar sind. Und zwar nicht nur für Freunde, sondern auch für KollegInnen und ChefInnen. Das finden auch die Sozialdemokraten im Europaparlament. Gabriele Bischoff ist deren arbeitsmarktpolitische Sprecherin und sie fordert ein EU-weites Recht aufs Abschalten.
Ständig erreichbar zu sein, kaum Pausen zu machen und bis spät in den Abend oder gar am Wochenende zu arbeiten, das setzt viele Beschäftigte unter enormen Stress.
So einen rechtlichen Rahmen, den gibt es seit 2017 in Frankreich. ArbeitnehmerInnen haben da ganz offiziell das Recht, nach Feierabend alles Dienstliche abzuschalten, Handy, E-Mail, whatever. Eine Vermischung von Arbeitszeit und Freizeit kann für Menschen nämlich zum Problem werden, sagt Simone Kaufeld, Arbeitspsychologin an der TU Braunschweig.
Also eine Gefahr dabei ist natürlich, dass man gedanklich nicht mehr abschalten kann. Und das heißt, dass man, während man eigentlich in der Freizeit ist, gedanklich die Arbeitstätigkeit sozusagen ausführt und möglicherweise auch tatsächlich ausführt. Und das erschwert den Aufbau von Energieressourcen und kann beispielsweise zu Schlafstörungen führen, zu Müdigkeit, zu Erschöpfung oder auch zu Niedergeschlagenheit.
Die Arbeit mit nach Hause zu nehmen und ins Familienleben irgendwie mit einzubinden, ist aber nicht für jeden Menschen ein Problem.
Ich habe eigentlich noch nie so eine Situation gehabt, wo ich mir gedacht habe, jetzt wollte ich eigentlich nicht erreichbar sein.
Monika Hobmeier führt das Hotel Bader in der Nähe von München. Das ist ein 24-Stunden-Job, sagt sie. Sie trennt ganz bewusst nicht zwischen Arbeit und Privatleben, sondern ist für ihre MitarbeiterInnen und Gäste immer erreichbar.
Wenn meine Kollegen heimgehen, am Abend an der Rezeption wird das Telefon auf mein Handy umgeschaltet. Also wir haben keine 24-Stunden-Rezeption. Das heißt also auch, dass ich in der Nacht vom Gast angerufen werden kann. Und das passiert auch manchmal. Und dann muss ich diese 8 Kilometer auch ins Hotel fahren um 2 Uhr in der Früh, wenn irgendwas passiert.
Was für manche jetzt nach totalem Stress klingt, ist für Monika Hobmeier aber eher was Positives. Sie nimmt die Arbeit gerne mit nach Hause. So kann sie am Nachmittag und Abend bei ihrer Familie, bei ihren Kindern sein, obwohl im Hotel eigentlich immer was zu tun ist. Zur Not regelt sie Dinge einfach eben von der Couch aus. Aber in den Momenten, in denen dann niemand anruft, da versucht sie wirklich das Thema Arbeit komplett aus ihren Gedanken zu verbannen.
Also das habe ich lernen müssen. Und das habe ich aber gelernt. Also wenn Sie jetzt Englischvokabeln abfragen oder Sie gehen gerade radeln mit dem Kleinen zum Spielplatz oder so, das ist dann oft so, dass ich das total genieße, weil ich dann das gerade machen kann. Also ich versuche wirklich im Augenblick zu leben und nicht schon wieder den morgigen Tag zu planen. Das habe ich mir wirklich abgewöhnt.
In der Arbeitspsychologie unterscheidet man zwischen Menschen, die eine klare Trennung brauchen und Menschen wie Monika Hobmeier, die gerne Privates und Berufliches vermischen, sagt Simone Kaufeld von der TU Braunschweig.
Und natürlich kann es auch so sein, dass wenn ich entsprechend über Aktuelles immer informiert bin, ne, und E-Mails beispielsweise abrufe, dass das für mich auch beruhigend sein kann, weil ich weiß, dann ist keine Katastrophe passiert, alles läuft und das natürlich auch einen beruhigenden Aspekt hat.
Dabei ist es wichtig, ob ich jetzt selbstbestimmt entscheide, meine Arbeit mit der Freizeit zu vermischen, oder ob ich es mache, weil ich sonst vielleicht nicht befördert werde oder ähnliches. Gerade bei Letzterem können Gesetze also helfen. Bis es eine europaweite Regelung zum Recht auf Abschalten gibt, dauert es aber vermutlich noch ein bisschen. Im Januar soll das Thema im Plenum des Europäischen Parlaments zur Abstimmung kommen. Das ist dann aber nur ein erster Schritt von vielen in Straßburg und Brüssel, bis da tatsächlich irgendwann ein Gesetz draus wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie sind zu günstig, die deutschen Edelschweine, die deutsche Landrasse, aber auch die bunten Bentheimer Schweine. Sie alle gehören zu den Zuchtschweinen, die irgendwann bei uns auf den Tellern landen oder auf den Tellern in anderen Ländern. Denn in Deutschland wird sehr viel Schweinefleisch produziert und dann auch exportiert. Der größte Abnehmer ist da China, oder besser gesagt war China. Denn wegen der afrikanischen Schweinepest, von der auch mehrere Fälle in Deutschland aufgetreten sind, hat China im September einen Importstopp verhängt und das wiederum hat den Markt einbrechen lassen. Die Preise für Schweinefleisch sind deutlich gesunken. Deswegen haben die Landwirtinnen und Landwirte in den vergangenen Tagen protestiert und gestern und heute haben dann ein paar Supermarktketten angekündigt, Mindestpreise an die Schweinebauern zu zahlen. Frage an Thorsten Stark, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands. Wie hoch ist denn dieser Mindestpreis auf Schweinefleisch und bringt er den Landwirtinnen und Landwirten was?
Ja, also wir können nicht sagen, wie hoch dieser Mindestpreis ist, weil das Unternehmen Rewe sich hierzu bislang noch gar nicht weiter ausgelassen hat. Insofern können wir natürlich auch nicht sagen, ob das denn am Ende des Tages tatsächlich was bringt. Wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang auch, es hat noch einen wesentlich größeren Preissturz gegeben, nämlich seit Beginn der Corona-Pandemie, als wir hier den Lockdown hatten und ganz viel Schweinefleisch eben nicht mehr vermarktet werden konnte, eben in dem Bereich der Gastronomie. Da fragen wir uns natürlich schon, warum man da nicht diesen Preisabstand genommen hat. Das sind dann nämlich nicht 20 Cent pro Kilogramm, sondern 60.
Jetzt sprechen Sie von Kilogramm. Was macht das für ein ganzes Schwein aus? Was kostet ein komplettes Schwein?
Wir rechnen immer ungefähr 100 Kilo. Das heißt, wenn ein Bauer je Kilogramm Schlachtgewicht 2 Euro bekommt, dann würde er fürs ganze Schwein also 200 Euro bekommen.
Der erhöhte Preis, wenn es dann tatsächlich jetzt Preiserhöhungen geben soll in den Supermärkten, wird von den Kundinnen und Kunden bezahlt. Ein Großteil des Fleisches in den Supermärkten stammt ja aber aus der Massentierhaltung. Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt eventuell bald mehr zahlen, wäre dann nicht die Gelegenheit, vielleicht auch die Haltungsbedingungen für die Tiere zu verbessern?
Ja, das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Also zunächst einmal haben wir gerade ein ganz katastrophales Preisniveau auf der Erzeugerseite und das schon seit einem halben Jahr. Während diese Preise auf Erzeugerseite aber abgestürzt sind, sind gerade die Verbraucherpreise, also das, was ich an der Theke zahlen muss, deutlich angestiegen. Das ist übrigens auch der Grund, warum es diesen Groll von Seiten der Bauern gibt, weil man sich dann zu Recht die Frage stellt, wer steckt sich das Geld, was da mehr eingenommen worden ist, in die Tasche und warum kommt bei den Landwirten dann eigentlich nichts an. Und nur wenn bei den Landwirten eben entsprechend auch etwas im Geldbeutel ankommt, dann kann man natürlich auch seine Betriebe weiterentwickeln und auch in Stallsysteme entwickeln. Wir haben ganz viele Betriebe, die das machen wollen. Wir haben ganz viele Betriebe, die sich weiterentwickeln können, die sich aber schon die Frage stellen, wie man angesichts dieser ruinösen Marktpreise das denn anstellen soll.
Deutschland als wirklich großer Schweinefleischexporteur, hier wird viel produziert. Wenn der Importstopp für deutsches Schweinefleisch nach China noch länger andauert, was wird das mit den Schweinebauern bei uns machen?
Also der wichtigste Markt nach wie vor ist der heimische. Das darf man aber nicht verkennen. Und wir haben sicherlich, wenn man über alle Artikel guckt, einen Selbstversorgungsgrad, der etwas über 100% liegt, vielleicht 115%. Nun muss man aber auch wissen, dass aus einem Schwein über 1000 Artikel hergestellt werden. Und die geringsten Artikel werden tatsächlich auch hier auf den heimischen Märkten verzehrt. Von daher sind wir schon, auch selbst wenn wir nur noch halb so viele Schweine hier in Deutschland haben, auf einen gewissen Exportanteil angewiesen. Für uns ist ganz entscheidend, dass wir hier den deutschen Absatzmarkt im Auge behalten und dass der eben auch verfügbar ist. Und das ist eben auf der einen Seite der Lebensmitteleinzelhandel und auf der anderen Seite aber der ganze große Bereich der Gastronomie, Außerhausverpflegung und so weiter.
Herr Stark, es ist für viele eine schwierige Situation, diese Pandemiesituation in diesem Jahr. Was wünschen sich die Landwirtinnen und Landwirte für die nächsten Wochen, Monate, fürs kommende Jahr?
Ja, die Landwirte sind wirklich in einer Extremsituation. Sie wünschen sich auf der einen Seite, dass sie überhaupt ihre Tiere absetzen können. Genau das war im letzten halben Jahr äußerst schwierig. Wir haben einen riesigen Schweinestau, der dadurch entstanden ist, dass es zum Beispiel Schlachthofschließungen gegeben hatte, weil es dort Infektionen bei Schlachthofmitarbeitern gegeben hatte. Wir haben durch den Lockdown oder durch die verschiedenen Lockdowns Wegbrechen von Absatzmärkten gehabt. Man darf nicht vergessen, dass der ganze Bereich der Gastronomie und Außerhausverpflegung mit einer der wichtigsten Absatzkanäle gerade für Schweinefleisch ist. Denken Sie an die klassische Bratwurst im Stadion oder die Haxe oder beim Oktoberfest oder den Schweinebraten, sonst wobei bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und dann kam noch die afrikanische Schweinepest, weswegen Exportmärkte weggebrochen sind. Wir merken also, wir haben auf der einen Seite ein Absatzproblem, da wünschen wir uns, dass sich das schnell auflöst. Und auf der anderen Seite haben wir ein Preisproblem, das hat mit Wertschätzung und Wertschöpfung zu tun. Das heißt also, dass Schweinefleisch zu für allen Seiten passenden Preise verkauft wird, sowohl für den Verbraucher als auch für den Landwirt. Und auf der anderen Seite, dass von diesem Geld, von dem Fleischverkauf auch genügend bei den Landwirten ankommt. Da ist momentan was aus dem Lot gekommen.
Krise in den Schweinebetrieben in der Landwirtschaft. Schweine sind zu günstig. China als großer Abnehmer fällt momentan weg. Darüber haben wir gesprochen mit Thorsten Stark, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie ist 7 Jahre alt, sie lebt in Kanada, sie heißt Rory van Ulf. Tja, so wie Rory aus den Gilmore Girls. Und sie kann 80 Kilo heben, 80 Kilo mit 7 Jahren im Kreuz heben. Das heißt, die Langhantel vom Boden heben und das Gewicht bis zur Hüfte ziehen. Sie schafft aber auch über 60 Kilo im Kniebeugen. Das ist quasi eine Kniebeuge mit Gewicht auf den Schultern. Rory van Ulf ist die wohl stärkste 7-Jährige der Welt und sieht dabei noch ziemlich normal aus, wie eine 7-Jährige halt. Ist das aber auch normal und ist das gesund? Das fragen wir Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Hallo, ich grüße Sie.
Herr Güter, ich grüße Sie.
Was ist das für eine Leistung für eine 7-Jährige?
Die ist schon außergewöhnlich, das muss man wirklich sagen. Normalerweise geht man nicht davon aus, dass Kinder in dem Alter das wirklich schaffen können, weil die Muskulatur ja bei weitem noch nicht so entwickelt ist. Die Leistungsfähigkeit gerade der Muskeln, die entwickelt sich meistens immer erst so ab der Pubertät richtig.
Müssen wir uns Sorgen um Rory machen? Kann das gesund sein?
Sagen wir so, wir müssen uns schon Sorgen darüber machen. Vielleicht mal eine Zahl zu sagen. Normalerweise ist beim Arbeitsschutz ist gegeben, dass ab 15 mal etwa 30 bis 35 Kilo heben sollte und nicht mehr. Aber dann wissen wir, was jetzt die 60 bis 80 Kilo bedeuten. Die Ursache ist folgende, denn das Wachstum der Knochen ist ja noch nicht abgeschlossen und der Gelenke. Und dementsprechend haben wir noch geöffnete Wachstumsfugen. Und wenn so große Belastungen auf diese Wachstumsfugen einwirken, dann können diese gestört werden und das Wachstum beeinträchtigt werden. Vor allen Dingen dann, wenn die Bewegungstechnik nicht gut ist und wenn die Lasten einfach viel zu häufig immer auf die gleiche Stelle ausgeübt werden.
Wie ist das mit Erwachsenen? Wie ist das mit uns allen? Können wir einfach mal ausprobieren, wo unser Maximalgewicht liegt oder ist das auch schon gefährlich?
Na, sagen wir so. Das ist insofern erstmal, wir können es machen. Aber es ist so, dass wir natürlich auch eine Bewegungstechnik haben müssen. Denn solange die Bewegungstechnik nicht stimmt, und deswegen trainieren zum Beispiel Kinder im Bereich des Gewichthebens oder auch Anfänger immer nur mit Besenstielen, um die Bewegungstechnik zu lernen. Und das Gleiche würde ich jedem Anfänger auch empfehlen. Natürlich können wir unseren Maximaltest machen. Dazu macht man einfach Wiederholungen und dann erkennt man, okay, die schaffe ich nur einmal. Das ist die Maximalkraft. Aber auch dann sind die Gelenke total belastet. Das kann man nicht so häufig machen.
Was ist aktuell das Limit für einen echten Profi? Also was drückt der weg im Vergleich zu seinem eigenen Körpergewicht?
Also normalerweise, das sind ja meistens relativ kleine Sportler, aber es ist nicht selten, dass bis das Dreifachen quasi gehoben wird und da weiß man, was das für eine Belastung ist.
Ja, und im Vergleich zur Tierwelt stehen wir da vermutlich noch ziemlich lächerlich da, oder?
Ja, das stimmt. Wir sind in allem nur Durchschnitt, aber immerhin in allem Durchschnitt und die Tiere haben Spitzenleistungen, aber immer nur in Einzelleistungen.
Zum Beispiel Ameisen.
Zum Beispiel Ameisen, genau. Ja, das ist in der Tat so.
Eine 7-Jährige, die über 60 Kilo schultert, im Knie. Beugen. Wir haben drüber gesprochen mit Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.